Auf, wenn es um die Bergpredigt geht, oder bleiben wir hier im Saal. Aber wie wir so hin und her überlegt haben und dann einige Tropfen gekommen sind heute früh, haben wir gesagt, na gut, dann entscheiden wir uns doch, dass wir hier reingehen. Vielleicht wäre es ein wenig frisch gewesen, vielleicht wäre es schöner gewesen, aber jetzt haben wir so entschieden und ich freue mich, dass ihr da seid. Die Seligpreisungen, denke ich, sind bei fast jedem bekannt. Jeder hat die schon mal gelesen. Die Bergpredigt, so steht es ja eben als Überschrift da. Und da heißt es am Anfang, als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Es ist mal ganz neu so bewusst geworden, da war es anscheinend umgekehrt gewesen, zumindest am Anfang. Jesus hat sich hingesetzt und die Jünger standen bei ihm. Wahrscheinlich, meine ich, haben sie sich wahrscheinlich dann auch hingesetzt, aber das steht nicht da. Auf alle Fälle, weiß ich noch, vor vielen, vielen Jahren war mal die Diskussion, darf man als Prediger sich auch hinsetzen? Und dann ist so die Gewohnheit einfach gewesen, nee, der Prediger muss sich schon hinstellen. Aber ja, wenn man es hier nachliest, können wir sagen, wir finden aber auch eine Stelle, Jesus hat sich zum Predigen auch hingesetzt. Und wir wissen auch, verschiedene andere Situationen von Jesus. Aber das sind alles Dinge, die so außenrum die Rolle spielen, genauso ob wir jetzt draußen oder drinnen sind. Das ist sicher nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob das Wort Gottes in unser Herz kommen kann. Die Worte der Bergpredigt kann der besser verstehen, der Jesus in seinem Herzen hat. Denn das sind Worte, die eigentlich konträr zu unserem Alltagsleben in dieser Welt sind. Es ist ganz komisch, was Jesus hier aufstellt und weitergibt. Jesus möchte uns nicht die irdischen Regeln weitergeben, sondern seine Himmelsregeln. Das, was so diese Vorschau ist, wie es bei Jesus sein wird, das dürfen und sollen wir hier auf dieser Welt schon leben. Und diese Seligpreisungen, da bin ich mir ganz sicher, das sind auch verbindliche Zusagen, die Jesus hier den Menschen gibt. Das sind nicht nur Regeln, die mir irgendwelche Hirngespinste folgen oder wo man sagt, ja, dann bin ich total verloren. Nein, ich glaube, dass Jesus das schon ausdrücken wollte, wenn ihr euch darauf einlasst, dann wird es in eurem Leben spannend und dann dürft ihr lernen, mir immer mehr nachzufolgen und zu vertrauen. Das aber oft so schwierig ist. Ich habe mich vorhin mit der Katharina noch unterhalten, warum ist das immer so, wenn man vor irgendeinem Ereignis steht, bei mir geht es so, bevor ich Predigen anfange, habe ich immer so einen flauen Morgen und bin ein Stück weit aufgeregt, wo ich ja weiß, es läuft in der Regel niemand davon, wenn ich predige, oder ich brauche keine Angst haben, dass er Steine schmeißt. Und trotzdem ist es oft so. Warum ist man da oft so, ja, dass sich der Magen so halb rumdreht? Jesus kennt uns ganz genau und er kennt seine Jünger. Und ich freue mich so, dass er uns diese ja doch ganz extremen Aussagen gibt, um ein Stück weit ihn und sein Wort zu verstehen. Wir dürfen uns einfach glücklich oder selig schätzen, weil Gott unser König ist und sein Wesen ist Liebe. Das ist auch so ein Punkt, die Wesen ist Liebe, da ist ja die letzten Jahre auch viel drüber gesprochen geworden, Jesus ist Liebe und so irgendwie die Konsequenz, was auch dann dahinter steckt, da ist oft in diesen sogenannten Wohlfühlpredigten wenig gesagt worden, aber jeder, der einen anderen lieb hat, der weiß, dass es da auch immer die Schattenseiten gibt und wir wissen ja auch aus Gottes Wort, wen Gott liebt, den züchtigt er, den weist er immer wieder zurecht. Und ich denke auch in diesem Blick, diese Liebe von Jesus und von Gott, aber eben auch ein Stück weit die Konsequenz, die er uns weitergeben möchte, in Liebe, aber in einer klaren Wegweisung. Und so, wenn man die erste Seligpreisung anschaut, das ist ja, ich habe mir überlegt, ist es eigentlich jedem noch so bekannt, den älteren Geschwistern sicherlich, was das Wort selig bedeutet. In anderen Übersetzungen heißt es glückselig, in anderen heißt es glücklich. Also einfach ein Zustand, der einen ausfüllt. der einen zufrieden macht, der einen nicht schon wieder das Negative sehen lässt, sondern sagt, ja Mensch, ich bin selig, ich bin jetzt da so ausgefüllt von was. Dieser Zustand, denke ich, will Jesus hier weitergeben. Und dann heißt es, selig, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Eigentlich könnte man sagen, das fängt ja wirklich gut an. Selig sein und nichts haben, die geistlich arm sind. Ich habe mir überlegt, was ist das eigentlich für Anfang? Was sagt Jesus da am Anfang? Die Zuhörer, die Jünger sind gespannt und er sagt, selig sind, die geistlich arm sind. Und wir wissen, ob das Petrus war, ob das Johannes war, viele haben sich auf ihr Wissen und dass sie mit Jesus unterwegs waren, was eingebildet. Und er fängt an, selig sind die, die geistlich arm sind. In der Welt heißt es, hast du was, dann bist du was. Also von Armut ist da wenig die Rede, sondern da geht es darum, ich muss doch was zusammenbringen, die Reihenfolge ist da ganz anders. Und Jesus stellt es in dem ersten Satz gleich auf den Kopf und sagt, selig sind, die geistlich arm sind. Oder Jesus sagt an anderer Stelle, die Letzten werden die Ersten sein. Wir haben vorhin auch, wie wir die Stühle gestellt haben, haben wir gesagt, das ist ja interessant und das Bild ist heute auch wieder so, dass die vorderen Plätze frei sind. Eigentlich können wir einmal irgendwann einmal den Prediger einfach nach hinten gehen lassen und sagen, so, jetzt predige ich mir vor Ihnen, ihr dreht euch um, da sind alle nah beim Prediger. Jesus sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Oder werdet wie die Kinder, dann könnt ihr das Reich Gottes ererben oder verstehen oder begreifen. Und arm sein bedeutet auch ein Stück weit offene und freie Hände haben. Nicht beschäftigt mit allen möglichen Dingen, die unser Leben und Denken so füllen, dass man gar keine Aufnahmemöglichkeit hat. Wenn man die Geschichte denken vom Hochzeitsmahl, wo der Bräutigam die Leute eingeladen hat und niemand hatte Zeit. Und dann er zu seinem Diener gesagt hat, jetzt geht raus an die Hecken und Zäune und holt die, die Zeit haben, die leere Hände haben, die hungrig sind, die Obdachlosen und die Gammler, die unter den Brücken wohnen. Und da waren sicherlich viele dabei, die sich über diese guten Gaben gefreut haben. In dem Moment, wo der Mensch nicht meint, der weiß eh alles besser oder ich teile ein, was für mich gut ist, sondern wenn wir demütig werden und offen für das Reich Gottes sind, dann erleben wir das Himmelreich auf einer Art und Weise, das uns menschlich eigentlich nicht zufliegt, sondern wo wir ganz bewusst uns arm machen. Und arm machen heißt auch abgeben oder Dinge liegen lassen, um für das Wort Gottes Zeit zu haben. Dann werden wir beschenkt. Der zweite Satz, den Jesus hier bringt, selig sind, die der Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Auch da können wir sofort einmal sagen, Mensch, also Leid hat jeder Mensch hier zu tragen. Also warum das? Warum diese Aussage? Und das wissen wir ja. Jeder Mensch hat Leid zu tragen. Das ist richtig auf dieser Welt, weil wir einfach in dieser gefallenen Welt leben und wir, ja, bevor wir nicht in der Ewigkeit sind, täglich mit Fehlern und Schuld umgehen müssen und leben. Aber die Frage ist, mit dem Leid, wie gehen wir damit um? Und vor allem, hilft uns irgendein Mensch tragen? Ich denke ein Stück weit ja, wenn wir uns gegenseitig trösten, wenn wir uns gegenseitig helfen. Aber was sagt Jesus dazu? Er sagt, ich will euch tragen, ich lasse es zu, euch Lasten aufzulegen, aber nur so viel, dass ihr nicht dran zerbrecht. Jesus sagt, mir ist es nicht egal und nicht unbekannt, welche Last du hast, aber die Last dieser Welt kann dir nicht genommen werden, aber ich helfe dir dazu. Ich helfe dir tragen, ich überwache das Ganze, denkt mal an die Spuren im Sand, wo der Mensch auch gedacht hat, Mensch, da wo es schwer war, war ich ganz alleine. Und Jesus sagt, Du, ich sag dir, wo du warst, auf meinen Schultern. Ich habe dich getragen. Wenn wir das Leid im Lichte Gottes sehen können, dann tun wir uns leichter und verstehen besser, mit dem Leid umzugehen. Wo ich auch sagen kann, Jesus, helf du mir, ich möchte es erleben und spüren. Diese Offenheit können wir mit Jesus erleben, dass er uns tragen hilft. Und diesen Trost und diese Hilfe kann uns kein Mensch auf dieser Welt geben. Die nächste Aussage von Jesus: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Ich finde schon wieder eigentlich ganz falsch, wenn wir Manager fragen, wer diese Welt besitzt. Natürlich die Macht und Geld haben, die an den Hebeln dieser Welt sitzen. Und Jesus sagt hier, die Sanftmütigen, die nicht beginnen, mit den Ellenbogen erstmal loszulaufen oder egal, was hinter mir liegt, Hauptsache ich bin der Erste. Die Sanftmütigen sollen das Erdreich besitzen. Sanftmütig sein und nicht den anderen übervorteilen. In Matthäus 20, 26 heißt es, wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wir wissen, wie Jesus das vorgelebt hat. Er hat sich ist zu den Jüngern hingegangen und hat ihnen die Füße gewaschen. Er hat den Jüngern, den Menschen gedient. Er war sanftmütig. Und damit hat er vielleicht nicht diese Welt, so wie wir das vielleicht im ersten Moment denken, wo es heißt, das Erdreich besitzen, nicht den Besitz gehabt. Im Gegenteil, Jesus hatte, nachdem er als Wanderprediger unterwegs war, keine feste Bleibe mehr. Er hatte ja kein Zimmer zu Zimmer, wo er gebucht hat, in irgendwelchen Hotels und so weiter, sondern er war darauf angewiesen, was es zu essen gibt, wo er schläft, wo er unterkommt. Er hat die Welt ein Stück weit in Händen des Erdreichs besessen, indem er auf die Menschen eingegangen ist, indem er für die Menschen da war. Er hat sich erniedrigt und ohne Besitz gelebt und hat so die Welt gewonnen. In Matthäus 11, Vers 29 heißt es, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn ich von mir ausgehe, ist Sanftmut keine menschliche Eigenschaft. Die haben wir nicht angeboren. Ich bin mir sicher, dass diese Eigenschaft müssen wir uns von Gott immer wieder schenken lassen, indem wir uns unsere Schuld und unser Egoismus ein Stück weit immer wieder ablegen und Gottes Macht erfahren durch die leeren Hände, durch die offenen Hände, weil er weiß, was wir wirklich brauchen. Jesus stellt immer wieder unser menschliches Denken auf den Kopf, dass eben nicht die Mächtigen und die Reichen, die Brutalen, die Wahrheit verdrehen, die Macher dieser Welt sind, sondern die Nachfolger Jesu. Auch das werden wir ja erleben, wenn Jesus wiederkommt, wo die ganze Welt vor Gott fliehen will, die von ihm nichts weiß, und er sich seine Kinder zu sich holt und in Ewigkeit ja wir bei ihm sein dürfen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ich denke, zur damaligen Zeit war es auch so, dass Hunger und Durst noch nicht so selbstverständlich gestillt wurden wie bei uns in unserer westlichen reichen Welt. Und deswegen nimmt Jesus vielleicht auch dieses intensive Beispiel vom Essen und Trinken, vom Sattwerden, denn das ist was, was wir täglich brauchen. Sicherlich können wir mal ein paar Tage fasten, aber er nimmt dieses Beispiel vom Hunger und Durst, wenn es um die Gerechtigkeit geht. Und ich denke, auch hier will er sagen, wie wichtig Gerechtigkeit ist in unserem Leben für uns und eben auch für das Miteinander mit den anderen Menschen. Gerecht vor Gott ist der, der seine Sünden sich von ihm vergeben lässt. Und nicht die Gerechtigkeit, die eben oft in der Welt da ist, wo man sagt, ja, ich habe doch noch nicht betrogen, nicht belogen, ich habe, was ich, doch eigentlich nichts Falsches gemacht. Das ist sicherlich auch eine Gerechtigkeit, aber die Gerechtigkeit bei Gott sehe ich ganz klar in dem Licht von den Menschen, die sich ihre Sünden haben vergeben lassen. Der, der befreit ist von seiner Schuld, der ist bei Gott gerecht. Und dieser Gerechtigkeit sollen wir nachjagen, sollen sie täglich trainieren, wie das Essen und Trinken, so wie wir eben uns aufmachen, uns hinsetzen und ja, was Schönes, Kühles trinken, wenn es so heiß ist, oder eben was Gutes essen. So sollen wir der Gerechtigkeit nachjagen. Und dann eben satt und zufrieden, ja, diese Gerechtigkeit erleben. Und ich weiß nicht, wie es da eben euch geht, wenn wir uns Schuld ganz bewusst vergeben lassen, wie einen das zufrieden und ja, fast wie bei Essen und Trinken satt werden lässt, weil wir sagen, wir haben es abgelegt. Jesus hat diese Last für uns getragen. Und ich frage mich oft selber, warum bin ich so, dass ich mich so oft davor wehre, Gerechtigkeit zuzulassen, Schuld zu vergeben. Oft trage ich lieber diesen Rucksack, diese Schuld mit mir rum und wundere mich, warum ich oft so träge, auch in meinem Leben bin oder in der Beziehung zu Jesus, wo er sagt, lass doch die Gerechtigkeit bei dir zu. Ich habe alles vorbereitet und möchte, dass du diese Gerechtigkeit erlebst. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Mir ist da sofort der barmherzige Samariter eingefallen, diese Geschichte, wo eben verschiedene Leute an diesem verwundeten Menschen vorübergehen, aber dieser Fremde, der eigentlich gar nicht dazugehört, dieser barmherzige Samariter, er nimmt diesen blutverschmierten, kranken, halbtoten Menschen auf seinem Pferd, er bringt ihn in eine Unterkunft und bezahlt sogar und sagt, wenn es nicht reicht, ich komme wieder vorbei, ich bezahle alle seine Verschuldung. Das war ja wahrscheinlich von diesem Menschen, der hier überfallen worden ist, auch nicht seine Schuld. Aber Jesus sagt uns hier, diese Barmherzigkeit lebt doch. Und wenn ihr Barmherzigkeit lebt, werdet ihr Barmherzigkeit erfahren. Auch das ist für mich so ein Schlüssel, der ganz, ganz wichtig ist in unserem Alltags- und Glaubensleben. So wie wir anderen vergeben, auch im Glaubensbekenntnis beten wir das ja auch, so wird uns Jesus auch vergeben. Und es ist so wichtig, dass wir eben unser eigenes, oft hartes Herz barmherzig werden lassen, dass wir es auftun und uns vergeben lassen. Und Gott ist barmherzig. Jesus hat uns das vorgelebt, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Gottes Wesen ist Barmherzigkeit. Und Jesus hat es ganz und gar in dieser Zeit seines Wirkens in dieser Welt verkörpert. Barmherzig heißt nicht unbedingt tolerant sein und alles hinzunehmen, aber bereit sein, alles zu vergeben und anderen zu dienen und zu helfen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ja, war wieder auch an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt ist es wieder auf alle Fälle klar, wenn ich von mir ausgehe, Seligpreisung kann ich von mir aus in keinster Weise erfüllen, denn ein reines Herz habe ich bei Weitem nicht. Ich erschrecke oft über die Gedanken, die in meinem Herzen da sind, wo oft so schnell Missgunst oder Neid oder Dinge da sind. Ja, für mich dieses schöne Thema Autofahren, wenn einer vor mir fährt, der sich einfach anders verhält. In dem Moment, wo ich mich da immer mehr trainiere, zu sagen, bevor jetzt ich diesen Hass oder wie man es immer nennen möchte, aufkommen lasse, will ich für diesen beten. Und es dreht sich dann was um. Und das zu trainieren, dass wir die Dinge, die aus unserem Herzen kommen, nicht zulassen, ihm nicht zu viel Raum geben, weil die Gedanken des Herzens, was rauskommt, eben nicht gut sind. Kein Mensch hat ein reines Herz. Ich habe es gelesen, dass jemand so schön geschrieben hat, wir können unseren Körper wunderbar reinigen. Wir können einmal, fünfmal am Tag duschen und alles Mögliche draufschmieren, aber unser Herz können wir nicht reinigen. Unser Herz müssen wir reinigen lassen von unserem Herrn. Und aus dem Herzen, so heißt es in Matthäus 15, 19, kommt alles Böse, so hat es Jesus dem Volk gesagt. Und David betet im Psalm 51, Vers 12, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Und genau das möchte uns Jesus hier anbieten, dass er unser Herz rein macht und dass wir eben mit diesen Dingen, die ich vorher schon gesagt habe, auch bereit sind, anderen zu vergeben, barmherzig zu sein und uns vor Gott und vor Menschen Schuld vergeben zu lassen. Und jede Reinigung unseres Herzens führt auch dazu, dass wir wieder diese Verbindung zu Jesus ungetrübter erleben dürfen, weil wir erleben dürfen, wie ja, das, was zwischen uns liegt, was unser Herz oft uns an negativen Dingen gibt, wirklich vergeben sein darf. Wir dürfen die Wesensart von Jesus dadurch immer wieder erkennen und vor allem erleben, wie Schuld vergeben wird, wie unser Herz gereinigt wird. Und das eben durch Lesen in seinem Wort, durchs Hören von seinem Wort und durchs Gebet. Diese Verbindung zum Vater durch Jesus, durch den Heiligen Geist. Dass wir einfach uns immer wieder bewusst machen, was Jesus für uns getan hat. Dass Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, ich habe euch Schuld, ich habe euch alles, was ihr an Dingen, die nicht in Ordnung sind, vergeben, aber ihr müsst und dürft immer wieder zu mir kommen. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, ich will euer Herz reinmachen. Und dann haben wir auch diesen Ausblick von Jesus in Johannes 17, ein ganzes Kapitel voll, wo er sagt, alle, die mit mir leben, ja, denen bereite ich jetzt schon eine Wohnung im Himmel vor. Ich gehe voraus, mache das alles fertig und freue mich, wenn ihr zu mir kommt. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Auch hier geht es wie bei der Gerechtigkeit nicht unbedingt um den irdischen Frieden, sondern um den göttlichen Frieden. Das hebräische Wort dafür heißt Shalom und meint das umfassende Heil Gottes für alle Völker. Frieden können wir nur bei Gott erleben. Römer 3, Vers 17 schreibt Paulus, den Weg des Friedens kennen die Menschen nicht. Nur Gott selbst, der Gott des Friedens, kann uns den wahren Frieden geben und ja, den auch in uns fest werden lassen. Und weil wir von uns heraus keinen Frieden geben können, müssen wir uns dazu erst beschenken lassen, dass er uns seinen Frieden gibt, damit wir ihn auch weitergeben können. Ein Zeichen der Kinder Gottes ist, Friedensstifter zu sein auf dieser Welt. Und in Frieden, und das hängt einfach zusammen mit all den anderen Dingen, erleben wir eben, wenn wir Buße und Vergebung leben. Wenn wir, wie ich schon gesagt habe, bereit sind, uns vor Gott die Schuld zu vergeben zu lassen und eben auch vor anderen Menschen. Wenn wir dies praktizieren und ich denke auch in einer Art und Weise weitergeben, damit es andere erleben und begreifen können. Wir haben vor kurzer Zeit Hochzeitstag gehabt und mir war das so wichtig, dass ich Dinge, die auch in meinem Herzen sich angestaut haben, dass ich das der Petra weitergebe und sie um Vergebung bitte. Und ich habe ihr einen Brief geschrieben und habe ihr das gegeben Und mir war das einfach eine Last, die ich da erlebt habe, die ich ablegen konnte. Und ich weiß, 2-3 Tage später habe ich schon wieder allen möglichen Blödsinn gemacht. Aber dieses bewusst vor Menschen und vor Gott Dinge abzulegen, befreit einfach. Schenkt uns, dass wir Frieden im Herzen haben dürfen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Jesus spricht hier allen Menschen eine besondere Kraft zu, die um des Glaubens willen verfolgt oder bedrängt werden. Und wir stehen immer in der Gefahr, dass uns ja, diese Welt irgendwo versucht, dass wir uns an die Welt anpassen. Dass wir sagen, ja, das ist halt bei uns in der heutigen Zeit so. Oder ja, es ist halt einfach so im Alltag. Wir passen uns oft an und hinterfragen nicht, was Jesus uns wirklich ja, auch schenken möchte, wenn wir klar zu ihm stehen, wenn wir eben sagen, wir glauben an Vergebung oder wir glauben, dass uns Jesus Schuld vergeben kann und dass wir auch dann in unserem Leben sorgenfreier leben dürfen, wenn wir unsere Lasten ablegen. Ich denke, es kommt nicht von ungefähr, dass so viele psychisch kranke Menschen heute einfach in unserer satten Welt leben, weil sie einfach nicht mehr können oder nicht mehr gelernt bekommen haben, Schuld zu vergeben, aufeinander zuzugehen und sich eben wirklich von dem beschenken zu lassen, was uns die Welt nicht geben kann. Und auch hier zeigt es uns, dass die menschliche oder die irdische Welt und die Welt Gottes eben nicht eine Einheit sind. Wir wissen das von den Geschichten im Neuen Testament, wie die Jünger verfolgt wurden, wo sie eingesperrt wurden, weil sie das Wort Gottes bekannt haben. Wir wissen das in vielen Ländern, wo dieser Hass auf Christen da ist, wie viel Leid und wie viel Not hier geschieht, nur weil man sich zum christlichen Glauben bekennt. Und auch wenn wir bei uns in Deutschland noch nicht verfolgt werden, ich denke, manche Verfolgung ist so indirekt in der Müdigkeit von uns, wo wir sagen, uns geht's doch gut, wir passen uns da auch manchem an. Ja, ich bin eben nicht mehr bereit, das und das für Jesus einzusetzen. Ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Jesus möchte uns ganz nah bei sich haben und möchte uns zeigen, wie wir mit seiner Kraft in unserem Alltag leben können. Und im Letzten geht ihm Jesus nochmal darauf ein, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch. Also selig seid ihr, wenn euch das passiert. Oft denken wir, na, das darf doch nicht sein. Aber Jesus spricht hier davon, selig seid ihr, wenn ihr um des Glaubens willen bedrängt werdet. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel wohl belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also das ist so ein Punkt, den wir ja zum Glück auf der einen Seite nicht erleben in Deutschland, zumindest noch nicht so intensiv wie in anderen Ländern. Aber ich glaube, in manchen Bereichen dürfen wir uns da auch schon darauf vorbereiten, wenn wir klare Stellung dazu nehmen, dass wir eben glauben, dass Jesus durch die Jungfrauengeburt auf diese Welt gekommen ist oder verschiedene andere Dinge, die heute ganz oft auch von christlichen Kreisen in Frage gestellt werden. Zum Schluss möchte ich es einfach nochmal kurz zusammenfassen. In der ersten und in der letzten Seligpreisung gibt es den klaren Hinweis auf das Himmelreich. Die Verheißung, die jeder Christ mit Gewissheit haben darf. Auch das, denke ich, ist so wichtig. Wir dürfen wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn wir da noch zweifeln, dürfen wir uns das ja, von Jesus und von anderen Menschen zusprechen lassen, wenn wir sagen, wir möchten Gottes Kind heißen und sein. Dann wird von Jesus das Leid angesprochen. Ich denke, weil das so der Punkt ist, wo jeder Mensch von uns betroffen ist. Leid erleben wir täglich. Nun geht es ums Verhalten im Alltag. Wir sollen sanftmütig, gerecht und barmherzig leben. Aber eben nicht aus unserer Kraft, sondern uns von Jesus erfüllen lassen, damit wir diese Sanftmütigkeit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit leben können. Nicht von uns, sondern durch seine Kraft. Und nach diesen drei Punkten spricht er das reine Herz an. Immer dann, wenn wir vor Gott und den Menschen unsere Schuld und unser Versagen vergeben lassen, wenn wir das Unreine rausschmeißen und die Gnade Gottes reinlassen, seine Geduld und Barmherzigkeit, dann dürfen wir in seinem Lichte stehen und auch da seine Werke und seine Gnade und seine Liebe erkennen. Und das darf uns zu Friedensstifter werden lassen, Frieden, den wir zuerst in unserem Herz brauchen, um dann auch den Frieden weiterzugeben. Dann dürfen wir in seiner Kraft und Vergebung leben und dürfen das in unserem Leben täglich neu erfahren. Und ich meine auch, dass wir uns nach Frieden wirklich sehnen, wenn wir uns immer näher versuchen, an Jesus ranzupuschen, ranzukommen, weil er einfach der Friedensstifter ist. Und dass diese enge Verbindung zu Jesus, dem Teufel, ein Dorn im Auge ist, das, denke ich, ist auch bekannt. Der versucht, uns immer wieder vom Glauben wegzubringen, oft so ganz heimlich oder mit Nebensächlichkeiten oder mit irgendwelchen Dingen, die man vielleicht hört oder, ja, das kann schon reichen, jetzt sind wir heute drinnen, da kommen wir jetzt nicht in den Gottesdienst. Oder das sind oft so Kleinigkeiten, wo wir gefangen werden. Er will uns immer wieder bedrängen und von Jesus wegbringen. Aber Jesus sagt, kommt zu mir. Ich kann euch das geben, was euer Herz braucht, wonach ihr euch sehnt. Und Jesus sagt eben, wie ich schon gesagt habe, auch in Johannes 17, so ganz deutlich, ich bin schon hingegangen, euch die Wohnung zu bereiten. Wenn ich gesagt habe, ihr seid meine Kinder, kann euch niemand aus meiner Hand reißen und ich freue mich schon so auf die Ewigkeit mit euch und ich möchte darauf schauen, dass niemand verloren geht. Deswegen brauchen wir keine Angst vor niemanden in dieser Welt zu haben. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Das sagt uns sein Wort zu. Er freut sich, in dieser Welt durch den Heiligen Geist, durch sein Wort, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und er freut sich noch viel mehr, wenn wir einmal bei ihm sein dürfen. Ich möchte jetzt noch mit uns beten und dass wir dann das Vaterunser sprechen. Und wer kann, dann bitte ich dazu aufzustehen. Lieber Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns diese Seligpreisungen weitergegeben hast, die so im Gegensatz zu unserem Leben in dieser Welt stehen, aber die uns zeigen, wenn wir uns von dir beschenken lassen, dass wir aus einer Kraft leben, die uns diese Welt nicht geben kann. Ich danke dir, Herr Jesus, für all das Gute, was du uns gibst und dass du liebe und barmherzig und geduldig bist, dass du sanftmütig bist und dass du all diese Eigenschaften auch in unser Herz legen möchtest. Und dass du uns von Herzen gern die Schuld vergibst, die wir uns täglich ansammeln. Dafür will ich dir danken. Und ich danke dir auch für das Gebet, das du uns gegeben hast. Und das wollen wir zusammen sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Jetzt, wenn er gleich noch stehen bleibt, dann spreche ich noch den Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.